Wir sind auf der Zielgeraden zur Reformationsfeier. 500 Jahre, am 31.10. ist die große Party. Alle haben frei und wir feiern. Was eigentlich? Ich würde vorschlagen, wir feiern die Inhalte und Erkenntnisse der Reformation. Wir feiern diese reformatorischen Alleinstellungsmerkmale, die Soli. 500 Jahre Jubiläum. Ich finde, die beste Art zu feiern ist, sich klarzumachen, was haben die eigentlich entdeckt und was bedeutet das für unser Leben und für diese Welt. Heute also sola scriptura, allein durch die Schrift oder allein durch die Bibel, allein die Bibel, je nachdem. Klassisch gibt es drei Teile in dieser Predigt. Der erste lautet die Bibel in Luthers Leben, der zweite lautet die Bibel in Luthers Theologie und der dritte die Bibel in deinem Leben. Sola Scriptura Nummer 1, die Bibel in Luthers Leben. März 1545, ein Jahr vor Luthers Tod, wird eine Gesamtausgabe veröffentlicht seiner Schriften. Er hat sich eigentlich dagegen gewehrt, wollte das nicht, aber er sagt, bevor das dann irgendjemand völlig verzerrt und sinnlos zusammengestückelt und nicht ganz zutreffend rausgibt nach seinem Tod, guckt da lieber selber drauf, dass das halbwegs vernünftig läuft, schreibt ein Vorwort, erklärt ein bisschen, wie was zusammenhängt und dass man es alles auch nicht zu ernst nehmen sollte. So ungefähr liest sie das Vorwort. Er blickt zurück und er erklärt, was eigentlich passiert ist und wie es dazu kommt, dass jetzt da viele Bände seiner Schriften rausgegeben werden. In dem Rückblick von 1545 gibt es einen entscheidenden Punkt, über den Luther spricht oder schreibt, und den möchte ich anschauen mit euch. Er studiert den Römerbrief. Man weiß gar nicht so ganz genau, das lässt sich nicht ganz rekonstruieren aus seinen Niederschriften, irgendwann zwischen 1517 und 1519. Und es gibt einen Vers, mit dem er unglaublich Probleme hat. Gleich am Anfang, Römer 1, Vers 16 und 17, schreibt Paulus Folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist nämlich eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Denn in ihm, dem Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Luthers Problem ist folgendes. Hier steht, denn in ihm, dem Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Luther schreibt, ich aber, der ich mich so untadelhaft, ich auch als Mönch lebte, vor Gott als ein Sünder befand und ein sehr unruhiges Gewissen hatte, liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünder straft. Ja, ich hasste ihn. So zürnte ich mit gewaltigem Murren auf Gott und sagte, als ob es in der Tat nicht genug wäre, dass die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz der heiligen 10 Gebote mit jeder Art von Unglück beladen sind. Musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? Das war nur das Gefühl. Er liest diesen Vers und sagt, reicht es nicht, dass wir die 10 Gebote schon nicht halten können? Jetzt kommt die ganze Last der Bergpredigt, die kein Mensch halten kann. Das ganze Neue Testament legt Gott noch oben drauf und sagt, so Leute, das ist meine Gerechtigkeit und die müsst ihr tun, um gerecht zu sein vor mir. Und Luther ist fertig. Also es ist Murren in ihm, es ist Hass in ihm. Tiefe Verzweiflung. Warum muss denn auch hier noch Gerechtigkeit Gottes gefordert werden im Evangelium, was doch eigentlich frohe Botschaft ist? Aber Luther bleibt nicht stehen. Er schreibt weiter. So wütete ich in meinem bösen und beunruhigten Gewissen. Doch klopfte ich ungestüm bei Paulus an dieser Stelle an, indem ich auf heftigste danach dürstete, zu wissen, was Paulus meine. Also Luther ist existenziell betroffen. Sein Gewissen ist sehr fein eingestellt. Das haben wir letzte Woche gehört in der Predigt. Und er weiß, es reicht überhaupt nicht vor Gott, was ich tue. Und das, was ich hier lese, ist kein Trost. Das ist eher starke Beunruhigung. Er ist tief erschüttert, aber er sagt, ich habe geklopft und gerüttelt. Und ich wollte es wissen. Tag und Nacht drüber nachgedacht, gebrütet, gerungen, gefragt, ungestüm angeklopft. An diesen Vers. Was meint denn Paulus damit? Und er schreibt weiter. Endlich, da ich Tag und Nacht darüber nachdachte, gab ich durch Gottes Gnade auf den Zusammenhang Acht. Luther geht ein Licht auf. Die Gerechtigkeit ist keine Eigenschaft Gottes, was er dachte bis dahin. Sie ist ein Geschenk an den Menschen. Sie ist Gerechtigkeit von göttlicher Qualität. Und sie kommt aus dem Glauben und sie führt zum Glauben. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Luther geht ein Licht auf und er schreibt, da habe ich empfunden, dass ich ganz wiedergeboren sei und durch die offenen Türen in das Paradies selbst eingegangen. Da erschien mir sofort die ganze Schrift ein ganz anderes Ansehen zu haben. So dann ging ich durch die Schrift, soweit ich es im Gedächtnis hatte, und fand auch in anderen Wörtern dieselbe Redeweise. Als das Werk Gottes, das heißt, welches Gott an uns wirkt. Die Kraft Gottes, durch welche er uns kräftig macht. Die Weisheit Gottes, durch welche er uns weise macht. Die Stärke Gottes, das Heil Gottes, die Ehre Gottes. Seit dieser Kenntnis liest Luther immer wieder das Evangelium. Im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Er geht es durch und sagt, warte mal, das taucht überall auf. Ich war bloß blind bis jetzt dafür. Er liest auch Augustinus und sagt, der hat es auch so verstanden. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich war blind dafür. Ich habe eine schöne Geschichte gehört von einem Theologiestudenten, der angefangen hat zu studieren und seines Glaubens nicht so ganz gewiss war. So ein bisschen mal gucken, Studium, ein bisschen Zweifel fragen und mal schauen, ob da was geht. Vielleicht hilft das Studium mir, um die Dinge zu klären. In seinem Studium findet er zu Jesus und hört das Evangelium, so ungefähr wie Luther. Und er ist begeistert und er erzählt seinem Mentor davon und sagt, Wahnsinn, es ist jetzt einfach so klar. Und ich finde es so komisch aber, dass Luther das nicht gecheckt hat. Ich meine, da war der Reformator und die ganze Reformation und Gottes Gnade. Und sein Mentor meinte, bist du sicher? Ich würde Luther nochmal lesen. Und er liest Luthers Galater-Kommentar nochmal und merkt, da steht es ja drin. Ich habe es gar nicht gesehen, ich habe es sogar angestrichen, aber nicht gecheckt. Ich war blind dafür. Und auf einmal sehe ich es. Und so geht's Luther. Er schreibt, mit wie großem Hasse ich nun zuvor das Wort, die Gerechtigkeit Gottes, gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich dieses Wort hoch als das, welches mir das Allerlieblichste war. So ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. Warum erzähle ich das? Schöne, nette Anekdote, Geschichte, Luther, super Typ. Darum geht es hier gar nicht. Es geht um was anderes. Luther hat mit der Bibel gerungen. Und zwar wirklich gerungen. Das war nicht so, okay, ich habe mal eine Frage und dann schauen wir mal und diskutieren die so im Hauskreis ein bisschen aus. Luther war existenziell in der tiefsten seiner Seele betroffen. Es ging um alles. Es ging um die Frage, reicht es vor Gott? Hat mein Leben Bestand? Hat es Wert? Hat es genug Gewicht, um vor Gott zu bestehen? Und dieses Ringen mit der Bibel, es war mühsam. Es war beängstigend. Luther war es verhasst. Er sagt, ich hasste Gott. Ich liebte ihn nicht. Und er trug die ganze Dunkelheit seines Herzens in die Bibel hinein. Er war geprägt von seinem Zeitgeist, von seiner Familie. Selbst seine Bildung hat ihn geprägt und nicht um ihn zum Guten. Aber er ist dran geblieben. Er hat geklopft, angefragt, nachgebohrt, gesucht, geforscht. Bis zum Durchbruch. Er hat sich nicht abschütteln lassen. Von seinen Gefühlen, von der Finsternis in seinem Herzen, von all den Fragen und den verstörenden Unklarheiten. Er ist dran geblieben bis zum Durchbruch zur Erkenntnis des Evangeliums. Mit Hilfe der Bibel. Er ist an der Bibel dran geblieben und er hat die Wahrheit erkannt. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über Gottes Gerechtigkeit und über Gottes Gnade und die Wahrheit über uns Menschen. Luther hat erlebt, Gott spricht durch die Bibel. Er öffnet mir die Augen. Er korrigiert mich. Er rettet mich aus all meinen Verwirrungen und Verworrenheiten des Herzens, alles, was ich da mitbringe und hineinlese. Gott hilft mir, die Wahrheit zu erkennen. Und Luther hat erkannt, dass die Tiefe der Bibel nicht ist, was man so im Vorbeigehen mal mitnimmt, sondern die Tiefe der Bibel ist etwas, auf das man sich einlassen muss, voll und ganz. Etwas, das meine volle Aufmerksamkeit fordert. Mein volles Ringen und Kämpfen mit diesem Text, mich darauf einlassen, lesen und wiederlesen und fragen und nachbohren, anklopfen, ungestüm. Wie so ein Krautlein, das man reibt. Und umso mehr man es reibt, desto intensiver wird es. Und das können wir lernen von Luther. Dran zu bleiben, mit der Bibel zu ringen, nachzufragen, nachzubohren, anzuklopfen und es nicht abschütteln zu lassen. Und wir können es übrigens auch als Nicht-Theologen. Denn ich würde sagen, Luther hat trotz seiner Theologie das Evangelium erkannt. Eine richtig große Hilfe war sie nur in Teilen. Sie war auch viel Ballast, der ihn abgehalten hat, ihn blind gemacht hat. Und er sagt, es war Gottes Gnade, dass ich das erkannt habe. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir erkennen, was das Evangelium bedeutet. Und was die Wahrheit ist, über Gott, über uns, über diese Welt. Also das können wir von Luther lernen, das ist die Bibel in Luthers eigenem Leben. Sola Scriptura Nummer 2, die Bibel in Luthers Theologie. Denn das, was Luther erkannt hat, hier hatte massive Auswirkungen dafür, wie er fortan Theologie getrieben hat und wie er die Dinge eingeschätzt hat. Und das Evangelium bekommt für Luther eine zentrale Stellung. Das Evangelium wird das eine große Thema der gesamten Bibel. Als das entdeckt Luther das Evangelium. Es ist das eine große Thema dieses Buches. Und das ist die Qualität der Bibel. Es ist ihr Inhalt. Sie ist historisch, hat sie eine sehr hohe Qualität. Auch literarisch, Wahnsinn. Aber das ist nicht entscheidend. Das Entscheidende der Bibel ist ihr Inhalt. Das ist das Einmalige der Schrift. Dass die ganze Bibel von nichts anderem redet als von dem Evangelium Gottes. Und Sola Scriptura heißt, die Schrift ist genug. Sie ist alles, was du brauchst, alles, was wir brauchen. Denn sie sagt alles, was wir wissen müssen, um zu leben und zu sterben. Alles, was wir wissen müssen, sagt uns die Bibel. Gott hat auf 1400 Seiten gesprochen. Und alle anderen Arten, wie Gott redet, die sind auch schön und nett, aber das Entscheidende können wir in Händen halten. Gott hat gesprochen. Das ist Sola Scriptura. Der Inhalt der Bibel, das Evangelium, das ist ihre Qualität. Und sie sagt alles, was wir wissen müssen zum Leben und zum Sterben. Das Evangelium ist zweitens der Schlüssel zu allem. Es ist der Schlüssel zur ganzen Schrift. Lukas 24 sagt Jesus als Auferstandener, erklärt er seinen Freunden mal, dass die ganze Schrift eigentlich von ihm spricht. Und schließt ihn alles auf, Mose, die Propheten, und sagt, überall steht es schon, schaut doch mal hin. Es ist alles schon da. Und es ist der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes, das Evangelium. Es zeigt uns, wer Gott ist. Es zeigt uns, was diese Welt ist, wie Gott sie sieht. Es zeigt uns, wer der Mensch ist, als Sünder, von Gott getrennter und als Gerechter, von Gott geretteter, von Gott gerechtgesprochener. Es ist die Erkenntnis von mir selbst, meine eigene Erkenntnis. Die Bibel, das Evangelium hilft mir zu erkennen, wer ich bin. Sie ist der Schlüssel zum Glauben und zum Leben. Paulus schreibt von einer Begebenheit, wo er sich streitet mit Petrus. Und da sind sie uneins über eine Sache und Paulus argumentiert relativ interessant. Er sagt nicht, ja Petrus, du hast übrigens Gebot XY gebrochen und deswegen hast du jetzt falsch gehandelt. Paulus sagt etwas anderes. Er sagt, als ich aber sah, dass sie, also die Jungs und Petrus, nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Also nicht irgendwie ein Gebot und eine Regel, es geht um ein Prinzip. Sie handelten nicht so, wie es dem Evangelium entspricht. Könnt ihr nachlesen im Galaterbrief Kapitel 2. Der Kontext ist egal. Entscheidend ist, wie Paulus argumentiert. Er sagt, die irren sich, weil sie nicht entsprechend dem Evangelium handeln. Also das Prinzip, alles zu erkennen, die Bibel zu erkennen, das Leben zu erkennen, Gott zu erkennen, liegt im Evangelium. Und das Dritte, Luther sagt, das Evangelium ist die Klarheit der Bibel. Es ist die äußere Klarheit. Man kann die wichtigen Dinge Gottes, die er über diese Welt sagt, kann man diesem Buch entnehmen, objektiv. Dass Gott die Welt liebt, dass die Welt ein Problem mit Gott hat, dass Gott nicht aufgibt, dass er Mensch wird, dass er sie sucht, die Menschen, und sie rettet, um sie ringt, den Tod überwindet. All das kann man diesem Buch entnehmen, ganz objektiv. Das ist die äußere Klarheit der Schrift. Das ist die äußere, objektive Zusage Gottes an den Einzelnen von uns. Und Luther sagt, es gibt eine zweite Klarheit, das ist die innere Klarheit. Also ich kann die Bibel glauben. Ich kann dem, was hier steht, glauben. Und das ist ein Geschenk Gottes. Dass diese Zusagen, die hier stehen, mein Herz treffen und dort gewiss werden und dort aufwachsen und mein Leben verändern, das ist ein Geschenk Gottes. Und das ist die innere Klarheit der Bibel. Die geschieht, wenn ich es lese und der Geist Gottes mein Herz berührt und mein Leben verändert. Also die äußere Klarheit, objektive Zuspruch Gottes, und die innere Klarheit, Gott spricht es meinem Herzen zu, ich kann der Bibel glauben. Und vielleicht geht es euch wie Luther. Und die Bibel ist oft eher dunkel als klar und eher fragwürdig und nicht verständlich. Ich will 3 Tipps geben, wie man damit umgeht oder woran es liegen kann, dass dem ist. Ich glaube, das erste ist, Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Gott ist niemand, dem man die Hosentasche steckt und sagt, so, jetzt habe ich Gott auch noch eingesagt. Gott ist ein Geheimnis. Auch Gott, der sich uns zeigt, bleibt ein Geheimnis. Jesus ist ein großes Geheimnis, obwohl sich Gott ihm offenbart. Und das kann auch ein Grund sein, warum die Bibel manchmal uns nicht sofort erschließt und auch ein bisschen fraglich bleibt, weil Gott ein Geheimnis ist. Das zweite ist die Dunkelheit meines Herzens. So wie Luther, der mit seiner Prägung und seiner Bildung und seiner familiären Situation an die Schrift rangeht und dann sich selbst darin findet und das halt liest, was er selber mitbringt. Und lange Zeit braucht und ringen muss und klopfen muss, bis er versteht, warte mal, das ist ja gar nicht das, was sie sagt, das ist das, was ich reintrage. Also vielleicht ist auch die Dunkelheit meines Herzens, eures Herzens, auch das, was aus der Bibel dunkel wieder rausstrahlt. Das dritte ist, ein ganz nüchterner Grund, die Bibel ist einfach auch schon ein bisschen älter. Und es gibt einen zeitlichen Abstand, der manches unklar werden lässt. Wo ich Hilfe brauche, zu verstehen, was meint Paulus, was meint Jesus, was meinen die eigentlich mit dem, was sie da schreiben. Und dann brauche ich ein bisschen Wissen, ein bisschen Infos. Was heißt denn das jetzt? Wie verstehe ich das? Ich glaube, man kann da ganz schnell Dinge falsch verstehen. Ich möchte dir raten, lass dir von den Stellen, die dir vielleicht dunkel erscheinen, die sich dir nicht erschließen, lass dir nicht die Stellen verdunkeln, die schon klar und hell sind. Mach's andersrum. Lass dir von den hellen und klaren Stellen die erhellen, die dunkel sind. Und reibe dich an der Schrift. Ringe mit ihr. Da, wo sie dir widerspricht, lass es zu. Sie wird dich verändern und deinen Horizont weiten, so wie Luther. Er hat dich aufgegeben, er ist dran geblieben und das hat ihm die Augen geöffnet. Sola Scriptura Nummer 3, die Bibel in deinem Leben. Bis jetzt war das alles noch relativ theoretisch und Luther und ein bisschen Geschichte, Luthers Theologie, das ist, glaube ich, spannender, als es erstmal klingt. Jetzt kommen wir zur Praxis. Jetzt kommen wir zu der Frage, und die ist die entscheidende Frage, herrscht eigentlich die Bibel in deinem Leben? Ist das, was hier steht, was Gott uns zusagt, ist das eigentlich die Wahrheit in meinem Leben? Prägt das mein Leben, mein Denken, mein Entscheiden, mein Handeln? Das ist die entscheidende Frage. Prägt es mein Umgang mit Leuten im Straßenverkehr? Leuten, die wahnsinnig schlecht Auto fahren. Mit nervigen Nachbarn. Mit Kollegen, die vielleicht nicht so cool sind, wie man vielleicht dachte. Oder die Art, wie ehrlich ich bin zu Leuten, auch wenn es für Nachteile bringt. Wie prägt oder prägt die Bibel meinen Alltag, mein Leben? Wie kann das gelingen? Luther gibt drei Tipps, die er prinzipiell fürs Theologiestudium gibt, aber ich glaube, die kann man gemütlich weiten, weil sie sehr hilfreich sind für uns alle. Und deswegen tue ich das jetzt einfach. Er kann sich auch nicht wehren dagegen. Er sagt, tu drei Dinge. Bete, meditiere und lass dich anfechten. Oratio, Meditatio, Tentatio. Oratio, das Gebet. Die Bibel als das Wort Gottes hat ein Ziel. Sie will Kommunikation. Sie will, dass sie mit Gott kommunizieren. Sie lädt ein zum Austausch, zum Nachfragen, zum Anklopfen. Gebet ist das Ziel der Bibel. Gebet ist noch besser. Die Haltung beim Lesen der Bibel als Ausdruck des Gesprächs. Ein Freund von mir hat während seines Theologiestudiums sich etwas angewöhnt, was er für die Zeit des Studiums durchgezogen hat und auch später immer wieder mal. Er hat die Bibel kniend gelesen, weil er gesagt hat, Studium ist super und man kann viel lernen, aber es ist manchmal auch ein bisschen respektlos der Bibel gegenüber, weil wir der Bibel sagen, was sie uns sagen darf und nicht der Bibel überlassen, was sie uns sagen möchte. Deswegen hat er als Zeichen dieser Haltung die Bibel im Knien gelesen, über viele Jahre hinweg. Macht es auch immer wieder. Finde ich einen schönen Ausdruck körperlich dafür, dass wir die Bibel betend lesen. Dass es Ausdruck vom Gespräch ist, zu sagen, Gott, ich möchte von dir lernen. Ich möchte, dass du sprichst. Ich möchte, dass du redest. Deshalb rede mit Gott über den Text. Stell ihm Fragen. Sag, was dich begeistert. Sag, was dich stört. Was dich vielleicht verstört. Danke ihm für das, was großartig ist. Und bitte ihm, dir zu helfen, das zu verstehen, was einfach nicht klar ist. Oder was zumindest mir, dir nicht klar wird. Also, Oratio, Gebet, als grundlegende Haltung zum Lesen der Bibel. Das zweite, Meditatio, das Nachdenken oder Üben. Kolosserbrief schreibt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst es unter euch wohnen, reichlich. Nehmt euch Zeit dafür. Und das ist der erste Punkt. Sich Zeit nehmen für die Bibel. Es gibt Leute, die lesen, das sind Freaks, okay, aber trotzdem, die lesen einen Bibelvers 4 Stunden am Tag über 3 Wochen. Muss man so nicht machen, aber die haben was erkannt. Die haben erkannt, die Bibel hat unglaublich viel Tiefe. Und diese Tiefe übersehen wir, wenn wir einfach so vorbeigehen daran. Luther hat das erkannt. Der hat gerungen damit. Lange, intensiv. Und der hat Gottes Wahrheit erkannt. Also, nimm dir Zeit, diese Schrift zu reiben, wie das Kräutlein. Meditieren im Hebräischen, das Wort, das verwendet wird an einigen Stellen, kann man auch mit Wiederkäuen übersetzen. Das ist jetzt nicht so appetitlich vielleicht, Aber im Leben einer Kuh ist das ein Traum. Morgens aufwachen und denken, frühstücken. Gras. Dann geht die auf die Weide, die Kuh, und zieht sie das Gras rein. Und nach 2 Stunden denkt sie, oh, es war eigentlich lecker. Nochmal. Und sie holt es wieder hoch und kaut es nochmal wieder. Und nach 4 Stunden, da hat sie das gewisse Etwas in den Augen und denkt sich, komm, einmal geht noch. Und sie holt es wieder hoch. Und sie kaut es nochmal. Und das Interessante ist, erst nach diesem 3. Vorgang kann sie das verdauen. Diese Gräser, die viel enthalten für die Kuh, sind völlig wertlos, wenn sie das nicht angemessen und gescheit verdaut. Und ich glaube, die Bibel ist ganz ähnlich. Wir müssen sie verdauen. Wir müssen sie immer wieder bewegen. Im Herzen, im Kopf. Mit allem, was wir sind. Sie durchdenken und sie reflektieren. Sie gründlich lesen, sie langsam lesen, sie laut uns vorlesen. Fragen stellen. Wer, wie, warum, an wen, was, wieso nicht, wieso gerade? Was heißt das für mich? Was sagt Gott mir? Was verstehe ich nicht? Was ärgert mich? Was will ich lernen? Wem will ich nachgehen? Und was fühle ich dabei eigentlich? Was löst das aus in mir? Und es aufzuschreiben. Ich glaube, Hand und Papier ist eine ganz gute Kombination. Besser als tippen. Wittgenstein sagt, die Schriftlichkeit zwingt zur gedanklichen Klarheit. Wenn du schreibst, kannst du nebenbei nicht über 5 Sachen nachdenken. Du musst das, was du tust, wenn du schreibst, denkst du über das Schreiben nach. Also schreib's auf, was dich bewegt. Schreib die Fragen auf, die du an Gott hast. Schreib den Dank auf. Schreib den Zweifel auf. Schreib auf, was dich begeistert. Und lass dich inspirieren. Such dir Menschen, die dir Lust auf die Bibel machen. Lehrer, Prediger, Freunde, wer auch immer. Wer dir hilft, Lust zu bekommen, dieses Buch zu lesen, dem hör zu. Von dem lerne es. Und lerne auch ein bisschen was über das Setting der Bibel. Es hilft ungemein zu verstehen, was schreibt da eigentlich wer an wen, warum und was bedeutet das. Und tu es morgens, mittags und abends. Immer. Nimm dir kurze Zeiten. Mittags, nach dem Essen, vor dem Kaffee. Nochmal einen Vers nachlesen. Drüber nachdenken. Morgens, abends. Du kannst auch einen Vers nehmen und sagen, ich lese den mal für eine ganze Woche oder vielleicht für einen Monat, vielleicht für ein ganzes Jahr. Tu es immer wieder. Morgens, mittags, abends. Nimm dir Zeit und nimm es dir zu Herzen, was da steht. Im Hebräerbrief heißt es, aber das Wort, das sie hörten, nützte ihnen nichts, weil es sich bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verband. Das, was wir hören, das, was wir lesen, wir müssen dem Glauben schenken. Wir müssen das mit Glauben verbinden, dann wird es unser Leben verändern. Du musst das glauben, was du hörst, damit es in dein Herz vordringt. Wenn du einen Liebesbrief liest und denkst, da will dich jemand verarschen, dann ändert der Liebesbrief nichts an deinem Leben. Wenn du aber glaubst, dass jemand es ernst meint und dass die Person vielleicht interessant ist und möglicherweise auf gegenseitige Gefühle beruht, dann wird so ein Brief äußerst interessant, wenn du ihm glaubst. Du musst den Brief glauben. Du musst dem Brief Gottes an dich glauben. Zuhören und glauben. Und jeden Tag, heute, diesem Wort vertrauen. Und es zu Herzen zu nehmen. Zeit nehmen, zum Herzen nehmen, Kontakt aufnehmen. Da schließt der Kreis sich zum Gebet. Das Ziel ist das Gespräch mit Gott. Das Ziel ist, mit Gott zu sprechen über das, was wir lesen. Das ist die Kommunikation Gottes, wenn wir Bibel lesen. Also Oratio, Gebet, Meditatio, meditieren, durchdenken, durchdringen, wiederkäuen, Tentatio, die Erprobung, die Anfechtung. Luther sagt, dass sich der Glauben im Leben erweist und bewährt. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es konkret wird. Und Anfechtung beschreibt Luther als Chance, als Gelegenheit, dass mein Glaube mich durchträgt, dass das Evangelium mich tröstet in dieser Anfechtung. Für Luther, der massive Anfechtung hatte, dessen Leben bedroht war eigentlich immer, der hat gerade in diesem krassen, starken Sturm des Lebens Halt gefunden im Evangelium, Halt gefunden dieser Erkenntnis, Halt gefunden darin zu wissen, Gottes Gerechtigkeit, die reicht für mich und die gilt für mich und die steht fest und sicher und das ist wahr. Das hat ihn durchgetragen. Ich habe euch vor 2 Wochen von Ramon erzählt, als er Mutter gestorben ist und er gemerkt hat, wie Gott ihn durchgetragen hat. Das sind die Art von Anfechtungen, wo sie es erweist. Trägt mich Jesus durch, trägt mich das Evangelium. Das sind die Arten von Anfechtungen, wo sie es zeigt. Und Luther sagt, das ist eine Chance. Verachte die Zeiten nicht und flieh dich in diesen Zeiten in die Wahrheiten, die du weißt über Gott. Hat Luther immer gemacht, sollten wir machen. Ich komme zum Schluss, das Ziel von all dem, von Sola Scriptura, das Ziel vom Bibellesen ist, beten, lesen und Leben zu verbinden. Mit Gott zu sprechen, über das, was ich lese, und das in meinem Leben zu tun, im Alltag. Und das zu verbinden miteinander. Und das wird mein Leben verändern. Luthers Leben wurde durch zwei Verse aus der Bibel grundlegend verändert. Da waren noch viele andere, aber die zwei waren erstmal entscheidend. Zwei Verse, relativ unscheinbar. Wenig Text, aber es hat sein Leben verändert. Er hat gesagt, so ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. Im schriftgewordenen Wort Gottes, in diesem Buch, begegnet uns das menschgewordene Wort Gottes. Wir haben es vorhin gehört in Lesung aus Hebräer. Gott spricht am Ende der Zeit für alle verbindlich und abschließend durch den Sohn Gottes. Hier steht, was er gesagt hat. Hier steht, wer er ist und was er dir zu sagen hat. Und das Großartige ist, und das passiert durch Gottes Handeln, wenn die Schrift nach mir greift. Nicht ich nach ihr greife und sage, hier, jetzt guck mal, und das will ich wissen. Die Schrift greift nach mir und zieht mich plötzlich in ein Gespräch und verändert mein Leben. Und sie überwindet mich, und das ist ein Wunder, wenn das passiert. Wenn durch Gottes Gnade das große Wunder passiert, dass die Schrift mich selber überwindet, so wie Luther mit seinen ganzen Voraussetzungen, die er reingeschrieben hat, den Text reingelesen hat. Und wenn die Schrift mir die Augen öffnet, das Evangelium zu erkennen, weil er es mich befreit von meinem ganzen Eigenwillen, das, was ich halt irgendwie so möchte und will und auch hier rumzerre. Und wenn Glaube entsteht in meinem Herzen. Glaube als Liebe, als Hingabe und als tiefes Vertrauen. Dieses Wunder geschieht durch Gottes Gnade, wie Luther es schreibt. Und Gott hat versprochen, das zu tun, wenn wir sein Wort lesen. Deswegen ermutige ich euch, tut es. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das ich schon 100-mal gelesen habe und immer wieder wunderschön finde. Weil Bonhoeffer an einen Freund einen Brief schreibt und beschreibt, was ihm die Bibel bedeutet. Und ich finde das echt sehr inspirierend und sehr hilfreich und damit möchte ich schließen. Bonhoeffer schreibt, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir letzte Antwort von ihr erwarten, gibt sie sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man eben nicht so einfach von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Natürlich kann man die Bibel auch lesen wie jedes andere Buch, also unter dem Gesichtspunkt der Textkritik und so weiter. Nur, dass das nicht der Gebrauch ist, der das Wesen der Bibel erschließt, sondern nur ihre Oberfläche. Wie wir das Wort eines Menschen, den wir lieb haben, nicht erfassen, indem wir es zuerst zergliedern, sondern wie ein solches Wort einfach von uns hingenommen wird und wie es dann tagelang in uns nachklingt. So sollen wir mit dem Wort der Bibel umgehen. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich Gott zu uns, der Gott, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, dann werden wir in der Bibel froh. Amen.